Ja, ich bete ganz kurz. Herr Jesus, wir haben eben gebetet mit melodischem Begleit, mit Melodien. Wir schauen der Wahrheit ins Auge und du bist die Wahrheit. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt diese Begegnung mit dir schenkst und dass die Wahrheit nach deiner Verheißung uns auch heute wieder frei macht. Mach uns frei von allen falschen Gewohnheiten und führ uns in neue Sichtweisen, in neue Begegnungen mit dir hinein. Amen. Amen. Ja, das wird heute der letzte Psalm von David sein in dieser Gebetsreihe. Werner hat es schon gesagt, dass das wie eine Vertiefung des Psalms 25 ist, den wir vor gut 4 Wochen gehört haben. Deswegen auch diese gleiche Überschrift, Werden wie David und die Sehnsucht des Elenden. Wir haben ja vor 4 Wochen das Fazit gezogen, dass dieses Werden wie David heißt, immer intensiver unsere Sehnsucht nach Gott und unsere Abhängigkeit von Gott erleben. Und damit gleichzeitig unsere eigene Schwachheit erleben, unser Versagen aus eigener Kraft, Gottes Willen zu tun. Somit erfahren wir, je länger wir mit unserem Heiland und Herrn unterwegs sind, umso erschütternder und umso heilsamer, dass wir in allen Dingen unseres Lebens auf ihn angewiesen sind. Und dass nur in diesem Angewiesensein, in dieser von uns bewussten Abhängigkeit, bewusst bejahten Abhängigkeit von Gott, seine Gerechtigkeit in unser Leben durchdringt, seine Güte, seine Treue, sein Erbarmen, seine Liebe. Und wie David bleiben wir in dieser Disziplin ein Leben lang Lehrlinge. Wir werden nie Meister. Und nie wird sich der Allmächtige und Gnädige von uns zum Assistenten unserer Ambitionen missbrauchen lassen. Etwa unseres natürlich fein versteckten Verlangens nach Bedeutsamkeit und Größe, macht er nicht mit. Und deshalb dürfen die Jünger und Jüngerinnen wie David zu Beginn des 86. Psalms beten, Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Das ist ein Gebet fürs ganze Leben. Das kann man, soll man so oder so ähnlich an jedem Morgen, an jedem Abend beten. Bis zum letzten Atemzug auf dem Sterbelager. Denn was haben wir nötiger im Leben und im Sterben als die Gewissheit der Herrschaft Christi und seiner machtvollen Liebe zu uns? Darauf kommt es an. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Das ist eine sehr demütige, eine sehr kindliche, eine sehr schöne Bitte. Die liebt Gott. Und da ist kein Hauch mehr von Selbstvertrauen, geschweige denn Selbstruhm. Kein Beiklang nach dem Muster, ich habe mich ja so für Gottes Sache eingesetzt. Nein, David zieht ganz von sich weg und er sagt, eines zählt nur, dein bin ich, dein bin ich, dein bin ich. Das ist Christus-zentriertes Leben. Ja, David hat auf geheimnisvolle Weise schon vom Messias gewusst, von Christus. Sicherlich noch konkreter als Hiob, von dem wir am Ende des Gottesdienstes das singen, was er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat David auch schon gewusst. Und der menschgewordene Sohn Gottes, der Sohn Davids, Jesus Christus, wird 1000 Jahre nach David im Gespräch mit den Pharisäern den 110. Psalm, der auch von David stammt, auf sich beziehen, indem David sagt, der Herr, hebräisch Jahwe, sagt zu meinem Herrn, das ist Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel meiner Füße mache. Zu meinem Herrn, das hat David, wie Jesus damals sagte zu den Pharisäern, durch den Heiligen Geist gesagt. Markus 12 kann man es nachlesen. Und nur durch den Heiligen Geist, der von Ewigkeit her zur Ehre Gottes des Vaters wirkt und zur Verherrlichung Christi, nur durch den Heiligen Geist bewegt, kann David diese Gewissheit der Erlösten hinausrufen, dein bin ich. Gewissheit äußersten Ausmaßes. Und deshalb bewahre du meine Seele, mein Leben, einen anderen Grund, einen anderen Halt seiner Existenz kennt David nicht. Also legt er auch noch nach, hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Nur törichte Menschen verlassen sich auf sich. Und diese Torheit, diese Ich-Zentriertheit ist so tief in unserer alten Natur verwurzelt, dass sie sich auch in unser Glaubensleben hineinschleicht. Sie tritt in unterschiedlicher Gestalt auf, etwa in Form von kontrollieren wollen, bestimmen wollen, in Form von Werkgerechtigkeit, weil ich getan habe, machst du Gott, also als verdienstliches Abrackern. Und deshalb auch in Gestalt von unablässiger Sorgerei. Das ist unsere alte Natur. Daran können wir erkennen, wer ist momentan auf dem Thron. David hat offenkundig mit diesen Torheiten abgeschlossen. Erkennbar ist das am ersten Satz des Psalms, der diese Selbstbeschreibung enthält. Denn ich bin elend und arm. Also damit bekennt David sein Unvermögen, sich selbst zu verbessern oder sich selbst zu helfen. Deshalb baut er allein auf die Hilfe des Allmächtigen, auf die rettende Gerechtigkeit des Barmherzigen. Und das nenne ich praktisches Gottvertrauen. Von seinem Elend hat David schon in Psalm 25 berichtet, vor 4 Wochen, wie gesagt. Und offenkundig ist dieses Eingeständnis vor Gott ihm enorm wichtig. Und deshalb wiederholt er diese Aussage, ich bin elend, immer wieder in seinen Gebeten. Immer wieder. Ich bringe einige Beispiele. Psalm 40, ich bin arm und elend, der Herr aber sorgt für mich. Psalm 22, der Herr hat nicht verachtet, noch verschmäht das Elend des Armen. Psalm 69, ich bin elend und voller Schmerzen, Gott, deine Hilfe, schütze mich. Und dann Psalm 109, deine Gnade ist mein Trost, errette du mich, denn ich bin arm und elend. Mein Herz ist zerschlagen in mir. Und dann der Jubel der Gewissheit Davids, im Psalm 140, ich weiß, dass der Herr des Elenden Sache führen und den Armen Recht schaffen wird. Jetzt müssen wir noch ganz kurz die tiefste Ursache von Davids Elend, das auch unser Elend ist, betrachten. David lebte damals und wir leben heute nicht dort, wo wir leben sollten. Nicht dort, wo wir nach dem Willen unseres Schöpfers leben sollten. Wir leben nicht im Paradies. Wir leben im Ausland. Hören wir noch genauer hin, um das genau, wir leben, ich trenne mal, wir leben im Aus. Land. Wir leben außerhalb des für uns bestimmten Landes der Schönheit, der Harmonie, des Friedens und der Freude. In jedem Menschen, ob bewusst oder unbewusst, steckt diese Trauer über das verlorene Paradies. In jedem Menschen. Viele versuchen dieses Elend mit allen möglichen, dieses Elend, das die Sünde angerichtet hat, versuchen heute mehr denn je die Menschen mit den unmöglichsten Mitteln auszublenden, vergessen zu machen. Vor allem durch Ablenkungen, Zerstreuungen, Anhäufungen. Aber je mehr Geld ich anhäufe, je mehr Fernsehkrimis ich mir reinziehe, je länger ich am Smartphone klebe, je mehr Pornos ich angucke, das geschieht immer häufiger, kann man lesen, in Christenkreisen, desto tiefer gerate ich in eine deprimierende Ich-Verlorenheit. Desto mehr schwindet das wahre Leben. Im Vergleich zu Davids Zeiten hat unser Elend eindeutig zugenommen, dank des technischen Fortschritts. Diesen Begriff Elend verdanken wir übrigens dem mittelhochdeutschen Elende, das tatsächlich Ausland heißt oder auch, also anderes Land, Ausland oder sogar Verbannung. Daher kommt das und deshalb hören wir den zum Premierminister aufgestiegenen Josef in Ägypten nicht etwa reden, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Erfolges, sondern er hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elendes. 1. Mose 41. Die Frage an uns, wie ist das mit mir, mit dir? Haben wir uns schön eingerichtet in unserem Elend? Haben wir uns daran gewöhnt? Haben wir uns so es behaglich gemacht? Und wir sagen, so könnte es eigentlich weitergehen. Oder sehnen wir uns danach, endlich in der Heimat anzukommen? Es gibt jede Menge Beispiele aus der Bibel, wo Menschen das sagen, was Paulus auch sagt, dass sie Sehnsucht haben nach dieser wahren Heimat. Er schrieb, in der Fremde lebe ich, hat an den Korinther, an die Korinther geschrieben, im zweiten Brief. Er habe Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. 2. Korinther 5. Und dann sagt er später im Brief an die Philipper, da sitzt er schon im Gefängnis in Rom, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist im Himmel. Nur dort, Philipper 3. Erst dort in der Herrlichkeit Gottes, da ist unser Elend endgültig aufgehoben. Aufgehoben für immer und ewig. Frage ist, sollen wir deshalb heute ständig jammern, dass es noch nicht so weit ist? Besser nicht. Wir sollten auch da wieder von David lernen. Der hat nämlich seine Selbsterkenntnis, dass er elend und arm ist, gebunden an den Entschluss, seine Erwartungen ausschließlich auf den Herrn zu setzen, auf Jahwe. Und er nennt auch den Grund dafür. Er sagt, Herr, dir ist keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Vers 6. David hat offensichtlich heilsame Enttäuschungen hinter sich. Er fasst sie im Psalm 62 zusammen. Da sagt er, Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Und umso stärker konzentriert er sich nun auf den, der allein aus aller Not befreien kann und in aller Not trösten kann. Denn du, Herr, wir haben es eben gehört, Vers 5, denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte oder Gnade allen, die dich anrufen. Mehr noch, deine Gnade ist groß gegen mich, alles umfassend. Du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes, Vers 13. Aus der Tiefe des Todes, da deutet David, während er seine Erfahrungen schildert, schon wieder auf Christus Jesus hin. Es ist ein prophetisches Wort, denn dieser Jesus Christus sollte erleiden, was David nur befürchtet hat, was David nur in Todesangst versetzt hat. Jesus stieg tatsächlich hinab in den Abgrund des Todes. In der tiefsten Tiefe seiner Gottverlassenheit sühnte er die Sünden der Sünder, deine und meine. Und da zertrat er auch der Schlange den Kopf. David wurde aus seiner Todesangst gerettet. Jesus Christus aber überwand den Tod und wurde vom Vater erhöht zum Haupt über alles. Sein Sieg, Christi Sieg auf Golgatha, überschattete auch das Leben von David. Im Römerbrief lesen wir im 3. Kapitel, dass Gottes Gerechtigkeit sich darin erweist, dass er allen, die ihm vertrauen, die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. Sündenvergebung allein macht gemeinschaftsfähig mit Gott. Sie schafft Versöhnung und sie weckt in den Versöhnten Sehnsucht. David drückt sie auch in diesem 86. Psalm wieder aus. Wie schon im Psalm 25 mündet seine Sehnsucht nach Geborgenheit und Gemeinschaft in die Liebeserklärung: Nach dir, Herr, verlangt mich. Ich bin bewegt, wenn ich es lese. Wir können das auch gar nicht oft genug beten, nachbeten, Leute. Nach dir, Herr, verlangt mich. Also wenn uns dieses Reden mit Gott ungewohnt ist, dann sollten wir wissen, dass unser Retter und Schöpfer darauf Wert legt. Er legt Wert darauf, dass wir solche Gebete nachsprechen. Er wird sie uns nicht immer wieder hinlegen. Nach dir, Herr, verlangt mich. Liebeserklärungen an den, der alle Liebe im Himmel und auf Erden, im ganzen Universum darstellt. Die Quelle der Liebe, ihm unsere Liebeserklärung hinzugeben, unsere Dankbare, das gehört zum Glück des Glaubenslebens. Das ist Glück. Leute, jeder von uns kann das heute Abend erleben oder heute Nachmittag oder statt des Mittagessens sogar schon heute Mittag. Ja? Es ist schön, in der Stille, in der Einsamkeit mit Jesus Liebesgeflüster auszutauschen. Nach dir, Herr, verlangt mich. David kennt in seiner Zuneigung zu Gott keine falschen Hemmungen. Auch mir dürfen sie ablegen. Seine Lage ist brenzlig. Denn es erheben sich, Vers 14, Stolze gegen mich und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben. Das hindert ihn nicht, Gottes Wesen und Wirken in einer Weise zu preisen, die kaum noch zu steigern ist. Weshalb nicht? Weil er Gottes eigene Aussage über sein Wesen, das er dem Mose geoffenbart hat, nun ergreift und zu seinem Gotteslob macht. Er sagt, schaut nach, Vers 15, du, Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue. Genau das sagte Gott von sich selbst auf dem Sinai. David versinkt nicht in der Angst, er versinkt in der Anbetung Gottes. Und indem er dessen Gnade und Erbarmen und Treue lobt, wächst seine Gewissheit, dass nur er, der große Gott, der Wunder tut. Auch das werden wir nachher noch singen. dass er ihm allein den Weg aus der Enge, aus der Angst weisen kann. Das ist der zweite Schwerpunkt in diesem Psalm, wie auch in anderen David-Psalmen. Er bekennt wieder einmal, dass er wie ein verirrtes Schaf ist. Ohne seinen Herrn ist er aufgeschmissen. Ohne unseren Herrn sind wir aufgeschmissen. Und deshalb sein Flehen in Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte, dass ich in Ehrfurcht vor dir lebe. David hat das, was Jesus uns dringend empfiehlt. Kindliche Demut oder demütige Kindlichkeit. Seine Bereitschaft, sich zurechtbringen lassen zu wollen und von verkehrten Haltungen und Festlegungen umzukehren, ist beispielhaft für ein Kind Gottes. Wieder die Frage an mich, an uns: Sind wir bereit, kindlich zu leben? Ist uns ein Leben in völliger Abhängigkeit vom Vater im Himmel ein Privileg oder eine Zumutung? Von dem Seelsorger Heinrich Spähmann stammt der Satz: Das ist das Kindlichste am Kind, seine Blickrichtung. In der Tat, ein Kind blickt hoch. Alles erwartet es von denen, die es versorgen. Oder jetzt auf der Ebene des Glaubens gesprochen, alles von dem, der uns versorgt und uns den Weg weist. Frage, ist das so? Erwarten wir alles von Gott? Jeder von uns kann das an jedem Abend prüfen, indem er ein kurzes Resümee des Tages sieht. Wie viel Zeit habe ich heute mit der Betrachtung von Problemen zugebracht? Wie viel Zeit mit dem Nachdenken über Problemlösungen? Und wie viel Zeit mit dem Aufsehen zu Gott? Wie viel Zeit mit Bitten und Empfangen? Mit Danken und getrostem Weitergehen unter der starken Hand dessen, der uns ohne Ende liebt. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Das sagt Jesus nicht den gottfernen Weltmenschen, sondern seinen Jüngern. Matthäus 18. Er sagt es ihnen damals in Galiläa. Er sagt es uns heute in Bonn. Er sagt es allen, deren Blickrichtung nicht kindlich nach oben geht. Er sagt es allen Jüngerinnen und Jüngern, die in der Welt des Konkurrenzdenkens leben. Allen, die irgendwie groß und oben sein möchten. Und deren Blick dann von oben nach unten geht. Auf die kleinen Knilche. Das kann verhängnisvoll werden. Das führt zur Selbstherrlichkeit und zu verhärteten Herzen, zur geistlichen Erstarrung womöglich, zur abnehmenden Bereitschaft, sich zeigen zu lassen, ob wir auf bösem Wege sind oder auf ewigem Weg. Werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Damit macht er uns klar, dass wir das als Bekehrte nicht einfach sind. Dass uns ein Prozess der Herzensveränderung, der Herzenskorrekturen verordnet ist von dem barmherzigen Gott. Und demütig werden wir nur, Leute, nur durch Demütigungen. Jetzt hätte ich fast gesagt, Gott sei es geklagt. Nein, Gott sei es gedankt, dass Demütigungen so wertvoll für uns sein können. Oft genug sind das schmerzhafte Erfahrungen, gewiss. Keiner von uns mag das, ich mag es auch nicht. Und dennoch sind sie notwendig. Manchmal brauchen wir sogar Verachtungen. Weshalb soll es uns besser gehen als David oder besser als Jesus? Dieser Sohn Davids, so kündigte ihn der Prophet Jesaja an, war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Jesaja 53. Und David hatte eine Menge Demütigungen hinter sich. Von denen seines Vorgängers Saul, über Jahrzehnte, kann man was, also über ein Jahrzehnt hinweg mindestens, bis hin zu seinem Sohn Absalom, der ihn aus Jerusalem jagte, oder Schimmi, der ihn auf dieser Flucht verfluchte und mit Dreck bewarf. Kann man nachlesen bei 2. Samuel 15 und 16. Und nicht zu vergessen Nathans Strafrede, die ihn als Ehebrecher entlarvte und als Auftraggeber zur Beseitigung des Ehemannes seiner Geliebten. David bekannte seine Sünden. Er bekannte sie öffentlich. Nichts anderes sind seine Bußpsalmen. Öffentliche Bußbekenntnisse, Umkehr, Sündenbekenntnisse. Er demütigte sich. Und dann ist David soweit. Er ist an dem Punkt angelangt, an dem Jesus auch uns haben will. In seinem kürzesten Psalm, im 131. Psalm der Bibel, sehen wir diesen David. Hör zu. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Kinder wissen um ihren begrenzten Horizont. Deshalb fragen sie so viel. Sie lassen sich den Weg weisen. Nicht immer gerne, aber sie lassen sich den Weg weisen. David bittet nicht nur in diesem 86. Psalm um diese Wegweisung, auch im 25., im 139., im 143., da ruft er, tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn, und nun kommt wieder diese anrührende Liebeserklärung, denn mich verlangt nach dir. Das ist der Grund. Mich verlangt nach dir. Ich kann dich nur auf dem richtigen Weg erleben, du heiliger Gott, auf deinem Weg. Also inzwischen denke ich, ist das eindeutig, Gottes bedürftig sein wollen und sich beschenken lassen wie ein Kind, nach Wegweisung verlangen wie ein Kind, seine Sehnsucht nach Bergen der Liebe ausdrücken wie ein Kind. Das kann nur, wer seine wahre Verfassung erkannt hat und sie nicht länger schön redet. Erinnern wir uns noch an den ersten Vers. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Werden wie David heißt heute für uns eingestehen, dass es uns an allem fehlt, was bei Gott zählt. David war und wir sind heute arm an Liebe. Wir sind arm an Freude, arm an Geduld, arm an Barmherzigkeit, arm an Sanftmut und so weiter. Nur im Eingeständnis unserer Armut werden wir, wie David, zu empfangsbereiten Kindern. Und nur dann wird die Bergpredigt Jesu zu einem lebendigen Ereignis für uns, zu einer Erfahrung. Bittet, sagt er in Matthäus 7, so wird euch gegeben, suchet, klopft an, denn wer da bittet, der empfängt. Der empfängt. Und der Geber aller guten Gaben lässt sich nicht lumpen. Der Heilige Geist bereitet gerne sein Leben und damit seine Frucht in unserer Armut aus. in unserer eingestandenen Armut. Dazu ist er ja gekommen, dass er uns alle Segnungen des Sühnetodes Jesu zueignet. Und das umso mehr, je aufrichtiger wir unsere himmelschreiende Not ihm hinhalten. Ein Gedanke noch. Ein ausschlaggebender Grund für unsere Armut ist ja das, was wir zu viel haben. Zu viel Ehrgeiz und anderen Geiz. Zu viel Lieblosigkeit, zu viel Bitterkeit, zu viel Rechthaberei und so weiter. Gäbe es das Kreuz nicht und nicht den gekreuzigten Sohn Gottes, wir alle würden erdrückt werden von der Menge unserer Sünden. Aber das zeichnet gerade den bekennenden Armen aus, dass er nicht lange zögert, seine Lasten, seine Schulden am Kreuz niederzulegen. Seinen Überfluss an Stolz, seinen Überfluss an Neid, an Selbstmitleid und so weiter. Ein kluger Christ hat jeden Tag Schlussverkauf. Jeden Tag räumt er sein Lager. So und nur so werden wir wie David empfangsfähig für die Schönheit der Gnade, für seine Wegweisung zum wahren Leben, zur Fülle Christi. So empfangen wir sie. Am Reichtum Gottes haben alle teil, die ihre innere, ihre geistliche Armut zugeben. Ihnen, uns, spricht Davids Erlöser und unser Erlöser, in der Bergpredigt die herrlichste aller Verheißungen zu. Schlusswort. Wie glücklich, wie selig sind, die ihre Armut vor Gott bekennen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Amen. Bitte noch ganz kurz. Herr Jesus, in dir ist alle Fülle, alle Freude, alles Leben. Du bist die Quelle des Glaubens und des Erbarmens. Und du bist auch die Quelle für alle Umkehr. Ich bitte dich so sehr, dass du uns Lust an der täglichen Umkehr zu dir schenkst und auch Lust an der Liebe mit dir, an der tiefstmöglichen, innigsten Gemeinschaft mit dir. Herr, befreie mich, befreie uns von allen Routinesünden, die wir für normal halten, obwohl sie nicht von dir sind, diese Gewohnheiten. Decke es mir auf, decke es uns auf. Wir möchten wahrhaftig leben mit dir. Wir möchten der Wahrheit ins Auge sehen. Dir ins Auge, Herr Jesus. Amen.